Ja, ich möchte als Text, ihr ahnt es vielleicht, einen der Berufungstexte aus dem Neuen Testament von Jesus vorlesen, in diesem Fall Lukas 10, 1 bis 11. Überschrieben mit Aussendung der 70 Jünger, Lukas 10, 1 bis 11. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird der Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes, und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ja, die Sendung Jesu nimmt langsam Fahrt auf. Seine große Sehnsucht, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, das Reich Gottes zu proklamieren, kommt jetzt eigentlich in die nächste Phase. Jesu Dienst hatte in Galiläa begonnen und hier hat er die ersten Jünger berufen. Ihr erinnert euch vielleicht, Fischzucht des Petrus, Lukas 5. Jesus hat dort am See Genezareth gepredigt und brauchte das Boot von diesem Fischer Petrus. Jakobus und Johannes waren dabei und die hatten dummerweise genau in der Nacht nichts gefangen. Und jetzt sagt Jesus mitten am Tag, eigentlich in der denkbar schlechtesten Zeit, was natürlich ein professioneller Fischer wusste, da kann man eigentlich nichts fangen. Und doch fahren sie raus auf den See nochmal, fischen und sie merken, es sind so viele Fische, dass praktisch die Netze reißen. Und dann kommt dieser berühmte Satz, den Petrus vorher gesagt hatte, zu Jesus, weil er eigentlich sagt, das kann nicht sein. Und dann sagt er, auf dein Wort hin will ich es tun. Das heißt also, Petrus sagt nicht die Umstände, nicht das Problem sind wegweisend, motivierend, zielführend, sondern das Wort Gottes. Damit fängt es eigentlich an, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist der Beginn von Glauben und so hat Jesus seine ersten Jünger berufen, die ihm konkret vertraut haben, die gesagt haben, jawohl, das Wort Gottes nehmen wir ernster als jetzt unsere Umstände, als unser Wissen, als unsere Erfahrung. Und das ist eigentlich das, was Jesus auch von uns wünscht, ja, dass wir sein Wort umsetzen und sagen, auf dein Wort hin tue ich's. Das ist meines Erachtens auch ein ganz wichtiger Aspekt von Bibeltreue. Manchmal definieren wir Bibeltreue so, ich weiß etwas und die Information ist richtig, das ist ja auch alles richtig. Aber hier geht es eigentlich einen Schritt weiter. Du bist dann bibeltreu, wenn du das Wort Gottes umsetzt, auch wenn vielleicht die Umstände erstmal dagegen sprechen. Das ist der Beginn von Berufung. Und in Lukas 5,11 finden wir eben diese Berufung zu Jesus als Rabbiner. Und interessant auch, welche Berufung er ausspricht. Er sagt ja nicht, was damals üblich war für einen Rabbiner, komm jetzt in meine Lehrschule und dann sollst du vor allen Dingen meine Dogmatik vertreten, lehren, aufnehmen. Sondern er sagt vor allen Dingen, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das sagt Jesus zu Petrus, zu Jakobus, zu Johannes, wir wollen jetzt gemeinsam das Reich Gottes bauen. Ihr sollt Menschen für dieses Reich Gottes, für dieses Neue gewinnen. In Lukas 6 geht es eigentlich weiter. Dort beruft Jesus dann letztlich aus den Jüngern, die ihm nachgefolgt waren, insgesamt 12 Apostel. Interessanterweise nach einer Gebetsnacht. Also Jesus scheint das sehr ernst genommen zu haben. Das war ein ganz wichtiges Anliegen, dass jetzt 12 weitere und darüber hinaus natürlich noch viele andere, aber erstmal diese 12 weiteren seinen Auftrag fortführen. Und diese Apostel werden dann in Apostelgeschichte, in Lukas 9, Vers 1, ausgesandt, das erste Mal, um das Reich Gottes zu verkündigen. Das erste Mal aber auch ohne, dass Jesus dabei ist. Also Jesus multipliziert sich. Bisher war es sozusagen so, dass er alles alleine gemacht hat. Die Jünger haben zugeschaut, die Apostel haben zugeschaut, sie haben mitgemacht, sie haben unterstützt, sie haben geholfen. Und jetzt ist zum ersten Mal es so, dass sie alleine losgehen. So ein bisschen wie ein Adler, der irgendwann die Jungen aus dem Nest schmeißt und dann sagt, dass sie fliegen sollen. Ja? Also links der Altvogel, links der Junge, der dann irgendwann losgeflogen ist. Ihr erkennt es wahrscheinlich, dass, oder meist, die meisten denken wahrscheinlich jetzt, das ist ein Seeadler, ja? Den es ja auch in Deutschland gibt. In diesem Fall ist es ein Riesenseeadler, der größte Adler, den wir auf der Erde haben, die beiden Bilder. Und der kommt zum Beispiel vor in Kamtschatka. Alex ist, glaube ich, heute nicht da, aber der ist ja da geboren. Der kann euch vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Das ist ja diese Insel da ganz im Osten von Russland. Also wer mal Urlaub machen möchte, das empfiehlt sich da bestimmt. Da gibt es übrigens insgesamt die größten Tiere wahrscheinlich, weil die Insel so abgelegen ist und so rau und so schroff. Auch riesige Bären und so weiter. Das ist aber jetzt nicht unser Hauptthema, das nur vielleicht als Ergänzung. Also, die Adler schmeißen ihren Jungen aus dem Nest, die fliegen los. Und genauso hat es Jesus hier mit seinen Jüngern gemacht. Ja? Die sollten flügge werden, die sollten losgehen. Und Jesus war diesmal nicht dabei. Jesus war ja ganz Mensch auch während seiner Zeit auf der Erde. Das heißt, er konnte sich auch nicht einfach aufteilen, ja? Sondern er war da, wo er vor Ort war. Aber um sich zu multiplizieren, musste er weitere senden. Und das ist ein ganz großes Prinzip. Parallel stellen Matthäus 10, 5, Vers 6, dort wird es uns noch gesagt, erstmal nur zu den Israeliten. Ja, das heißt also, Jesus hat sie erstmal nur zu den Israeliten ganz eng begrenzt geschickt, mit der ganz eng begrenzten Aufgabe. Aber Jesus wollte mehr. Er wollte, seine Ziele waren viel größer. Und hier zündete eigentlich die nächste Stufe, und das ist Lukas 10. Jetzt werden 70 Jünger ausgesandt. Sie werden auch sicherlich vor allem erstmal in jüdischen Städten unterwegs sein, aber die Begrenzung ist nicht mehr so eng, sie ist aufgehoben. Selbst Jesus war ja selbst auch in Samaria zum Beispiel unterwegs und er ist auch auf Menschen nicht jüdischen Hintergrunds eingegangen. Also Multiplikation jetzt von 12 auf 70. Und 70 ist ja in der Bibel auch eine Vollzahl, 7 eine göttliche Zahl. Das soll ein Stück auch widerspiegeln, es ist letztlich ein Werk Gottes. Es geht nicht in erster Linie um uns als Menschen, dass wir tätig werden, dass wir auf einmal eine Strategie haben, dass wir aus eigener Willenskraft sagen, so kann es geschehen, sondern es ist Gottes ureigener Wunsch. Gott will, dass Menschen erreicht werden, und zwar alle Völker. Und wir sehen hier, diese 70, die spiegeln, hat sicherlich auch noch andere symbolische Bedeutsamkeiten, aber viele Ausleger rekurrieren es auf 1. Mose 10, denn dort nach der Sintflut werden 70 Völker genannt, von denen aus sich dann die Erde wieder bevölkert. Ja, und auf diese 70, denke ich, bezieht sich Jesus auch. Oder deshalb eben ganz bewusst 70 Personen, die er aussendet. Weil alle Völker symbolisch erreicht werden sollen. Und wir sehen eben hier, das ist, glaube ich, von der Josua-Initiative. Die hat aus, wir haben es ja immer wieder auch mal von Ethnos gehört, von Andrew und so weiter gezeigt. Es sind heute, auch 2000 Jahre später, noch nicht alle Völker, alle Menschen erreicht. Also man geht davon aus, dass etwa über oder 6.500 Völker noch ohne Gemeinde Jesu sind. Also noch ohne eine lebensfähige Gemeinde. Vor Ort vielleicht einzelne Christen da. Und das entspricht etwa 2,8 Milliarden Menschen. Etwa 41% der Weltpopulation. Und man sieht vor allem diese roten Flächen, diese roten Bereiche, das sind die dort, wo es ganz, ganz wenig Christen gibt. Also die Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Die Aufgabe ist noch nicht beendet. Sind auch ganz viele Menschen da, die nur sehr bedingt von Jesus bisher gehört haben, in nur sehr geringem Umfang über das Evangelium wissen, wo es keine lebensfähige oder uns bekannte aktive Gemeinde gibt, vielleicht einzelne Christen, wo einfach noch mehr passieren muss. Das heißt, die Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Jesus hat sie aber ganz klar genannt, Matthäus 28, 19, macht zu Jüngern alle Völker. Und man hat fast den Eindruck, Matthäus 16, 15 geht noch einen Schritt weiter, geht hin, dort schreibt, es sind ja mehrere Sendungswörter, Worte, die wir finden, auch in den anderen Evangelien, dort schreibt Markus, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also ganz breit, alle Menschen der ganzen Schöpfung, eigentlich eher so im Sinne von Menschheit gebraucht. Aber Schöpfung klingt noch mal viel umfassender. Soll das jetzt bedeuten, dass wir in den Wald gehen und dort auch den Bäumen predigen oder vielleicht in den Park den Enten? Natürlich nicht, sondern es geht natürlich um die Menschheit. Wobei, ihr könnt das durchaus machen. Wir haben ja diesen Kurs mit Ede. Also wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie ihr hier vorne mit eurer Predigt ankommt, guckt erstmal vielleicht am Teich, ob ihr den Enten dort predigt. Und wenn die wegfliegen, dann müsst ihr vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Aber das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern hier geht es um die Menschheit. Das heißt, Jesus will die ganze Menschheit erreichen. Das Evangelium soll sich auf alle Menschen auswirken. aber auch in ihren Lebensbezügen bis in die Gesellschaft hinein strahlen. Und das Evangelium ist dabei zuallererst eine gute Nachricht. Man kann es ja auch mit froher Botschaft übersetzen. Du kannst mit Gott versöhnt werden, deine Schuld, Sünde kann vergeben werden. Du kannst frei werden, ein Neustart, ein Reset ist möglich. Jesus wartet auf dich. Wenn du an ihn glaubst, ihn als Erlöser, Erretter, als Herrn annimmst, dann beginnt das Reich Gottes in dir. Und das kann sich zeichenhaft auswirken. Damit ist erstmal das Wichtigste passiert. Aber damit zeigst du etwas schon von den Möglichkeiten Gottes auf, die sich dann sozusagen auch sichtbar auf dieser Erde auswirken, zeigen können in deinem Umfeld. Und wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich als König, als Herrscher auf der Erde aufzurichten, wir haben heute Morgen ja auch schon aus Offenbarung etwas gesehen, oder auch vorher in Offenbarung 20, das sogenannte tausendjährige Reich, dann sehen wir, auf welche Wiederherstellung wir auch warten, welche eine Erneuerung sogar der Schöpfung dann für uns jetzt noch unvorstellbar da sein wird, welches Ausmaß das hat. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben diese Botschaft der Hoffnung, diese gute Nachricht. Es fängt jetzt schon an, das Reich Gottes ist jetzt schon da, aber das Eigentliche kommt sogar noch. Es wird viel Erneuerung geben. Jesus ist der Herrscher. Er ist der lang vorhergesagte Messias, der Sohn Gottes, und mit seinem Kommen besteht die Möglichkeit der Buße, der Umkehr. Nichts muss mehr zusätzlich erfüllt werden oder noch ergänzt werden. Und so kann Jesus bei seinen ersten Predigten, einer der allerersten, finden wir in seiner Heimatstadt, in Nazareth, in der Synagoge, dort programmatisch zeigen, was sein Kommen bedeutet. Ich lese deswegen nochmal Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Also Menschen können frei werden von ihrer Schuld. Die vorher geistlich arm werden, werden in Jesus vor Gott geistlich reich. Die unzureichend waren, die Schuld und Sünde hatten, das kann ihnen vergeben werden. Sie können mit Gott leben. Sie können durch Jesus geistlich reich werden. Natürlich hat das auch weitere Auswirkungen. Wenn Jesus hier auch von Armut spricht, dann meint er sicherlich auch tatsächliche, faktische, materielle Armut. Natürlich kann sich der Glaube und wirkt sich oft auch daraus auf. Und das wissen wir auch aus der Missionsgeschichte, dass oft dort, wo Menschen Jesus angenommen haben, dass sich auch dem Umfeld das wiedergespiegelt haben. Jesus sagt in Lukas 4, 21, heute ist die Schrift erfüllt. Das heißt, er sagt, jetzt ist das Reich Gottes da. Es muss nichts weiteres geschehen. Ihr könnt jetzt Jesus ihn annehmen, im Glauben ihn annehmen. Natürlich war das noch vor seiner Kreuzigung. Eigentlich geht es erst, wenn man so will, mit dem Heiligen Geist in der Apostelgeschichte los. Aber Jesus kann sagen, das Reich Gottes ist erfüllt, der Messias ist da. Und Jesus bezieht sich dabei auf Jesaja 61, 1, Vers 2. Da werden vom Propheten Jesaja schon diese Verse auf den Messias genannt, gegeben. Wenn man genau nachliest, dann stellt man aber fest, dass Jesus einen Teil des Verses weglässt, nämlich den Tag der Rache Gottes, also das Gericht Gottes, weil das noch nicht so weit ist. Jetzt fängt erstmal die Phase an des Evangeliums, der guten Nachricht, der frohen Botschaft. Noch kann jeder Buße tun, noch kann jeder umkehren. Das ist eine Einladung, die so einfach ist, wie man sich das nur denken kann. Ein freies Geschenk, Apostelgeschichte 16, 31, Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werden gerettet werden. Markus 16, 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Das gilt heute noch, das gilt jetzt, das gilt hier für dich, für uns alle, die wir es angenommen haben, aber auch für jeden, der es annehmen will und sollte eigentlich. Aber diese Zeit ist irgendwann zu Ende. Noch leben wir in dieser Zeitphase, wo der Ruf gilt, komm zu Jesus, nimm ihn an, vertrau dich ihm an. Aber irgendwann ist diese Zeit zu Ende, entweder wenn du stirbst oder wenn Jesus vorher wiederkommt. Und dann folgt das Gericht Gottes, aber noch ist die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Markus 16, 16 sagt dann eben auch, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der wird in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und jetzt möchte Jesus, dass diese Botschaft alle Menschen, alle Völker hören. Und dazu beruft er hier diese 70 und letztlich auch uns alle. Denn Jesus sieht zunächst etwas sehr Positives, etwas sehr Inspirierendes, eigentlich etwas, was froh macht, wo wir denken würden, super, nämlich eine große Ernte. Er spricht von einer großen Ernte, nicht einer kleinen, nicht einer mickrigen, wo man hoffen kann, dass da irgendwas durchkommt, sondern eine große Ernte. Keine, die hinter den Erwartungen zurückbleibt, sondern eine gute, eine reiche, eine große Ernte. Das ist die Sicht Jesu, das ist sein großer Blick. Und das kann uns erstmal Adrenalin ins Blut pumpen, in den Körper pumpen. Das ist enorm. Und letztlich hat ja Jesus recht, die Ernte am Ende wird groß sein. Offenbarung 7, Vers 9 sagt, eine große Schar, die niemand zählen kann. So viele Menschen sind im Endeffekt am Ende der Zeit zum Glauben gekommen. Und in diese große Ernte will Jesus seine Jünger als seine Mitarbeiter senden. Und die Ernte ist reif. Das kommt noch dazu. Wir brauchen also jetzt nicht noch warten auf irgendeine in der Zukunft liegende Zeit. Denn das hatten seine Jünger wahrscheinlich auch immer wieder mal gedacht. Johannes 4, Vers 35 sagt das Gegenteil. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch abwarten. Da ist noch 4 Monate, ist noch eine ganze Menge für eine Ernte. Nein, sondern Jesus sagt, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Denn sie sind schon weiß zur Ernte. Es kann schon losgehen. Ja, letztes Wochenende hatten wir 30-jähriges Jubiläum. Ich fand, das war eine sehr bis in die Zehenspitzen eigentlich gesegnete Zeit. Was hat Gott nicht alles in diesen 30 Jahren getan? Wie viele Menschen wurden erreicht? Und das ganze Jubiläum war ja fast schon so ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Also da ist natürlich noch schöner, aber wenn wir das, was so wir gelesen haben in der Offenbarung, so ein bisschen kam es dem schon nahe. Hier gab es richtig gut zu essen, es war eine tolle Zeit. Viel Liebe, viel Wertschätzung, viel Dienst, viel Miteinander. Ich fand das wirklich enorm. Und ich habe auch gedacht, das kann so bleiben. Also irgendwie Zeit steht still und jetzt bleibt es alles so. Nichts verändert sich mehr. Wir frieren das ein, so wie irgendwie im Fernsehen oder so. Wenn man einen Film einfriert, wir frieren jetzt einfach die Zeit ein. Es kann so bleiben. Aber das ist natürlich klar, es geht weiter. Das ist auch nur ein Doppelpunkt. Und ich glaube, dass wir da auch noch nicht am Ziel sind. Und ich denke im Gegenteil, ich kann mir gut vorstellen und ich denke, dass es auch wichtig ist für uns, dass wir die Ernte verstärkt in unseren Fokus nehmen. Vielleicht ist das sogar das, was wir in den nächsten Jahren am allermeisten umsetzen sollten. Wenn wir auf 30 Jahre zurückblicken, dass wir sagen, was passiert in den nächsten Jahren? Was ist, wenn wir das nächste Jubiläum feiern? 35 klingt nicht nach Jubiläum, aber sollten wir auch feiern. 40-jähriges Jubiläum, wie auch immer. Wenn wir dann zurückblicken, was ist in den Jahren passiert? Haben wir uns dann für die Ernte eingesetzt? Dafür haben wir den Blick genommen, dass Menschen zum Glauben kommen, haben wir uns darauf fokussiert, konzentriert vielleicht mehr als jemals zuvor. Ja, und ich habe den Eindruck auch gehabt, dass Gott uns viel geschenkt hat. Alles Mögliche. Was haben wir nicht alles? Gemeinschaft, Liebe, Beziehung, Hilfe untereinander, dort, wo es nötig ist. Da ist eine Top-Organisation. Die Gemeinde ist an vielen Stellen wirklich, finde ich, top organisiert. Das ist ein riesiger Segen. Es sind viele Begabungen, Fähigkeiten da im Technikbereich, kreativ, musikalisch, da würden uns, glaube ich, auch viele Gemeinden, viele Menschen drum beneiden, viele junge Leute, die eigentlich in Startlöchern sind. Da ist eine hohe Bibeltreue, eine Liebe zum Wort Gottes, eine Wertschätzung des Wortes Gottes, auch wenn wir das so im Rückblick gesehen haben. Und nicht zuletzt das Wichtigste, man spürt auch eine ganz tiefe Liebe zu Jesus, einen tiefen Wunsch, mit ihm zu leben. Aber eben auch für mich die Frage, was wird daraus in den nächsten Jahren, 5, 10 Jahre, was können wir mit diesen Funden, die wir bekommen haben, tatsächlich anfangen und umsetzen? Was ist, wenn wir dann zurückschauen, was haben wir dann erreicht? Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Ja? Und man könnte ja denken, klar, ist doch super. Und jeder Bauer würde sagen, wenn er eine große Ernte erwartet, dann packen alle selbstverständlich an. Dann sind genug Arbeiter da. Da müssen im Zweifelsfall noch eine ganze Menge rekrutiert werden. Aber da muss auf jeden Fall alles investiert werden, damit diese große Ernte eingefahren wird. Und jetzt kommt so ein Stück, erstmal eine Ernüchterung, muss man sagen. Eine Not, eine Sorge, könnte man fast sagen. Jesus sagt, es sind nur wenige, zu wenig Arbeiter eigentlich da, um diese Ernte einzufahren. Was passiert mit der Ernte? Kann es sein, dass sie nicht eingefahren wird, dass sie verdorrt? Und das zeigt schon ein wichtiges Prinzip auf. Dort, wo wir uns fürs Reich Gottes einsetzen, haben wir eigentlich immer den Eindruck, es ist eine Art Mangelsituation da. Wenn wir den Ernteauftrag ernst nehmen, werden wir eigentlich nie sagen können, jetzt passt alles, alles ist organisiert, alles ist geschafft, wir haben für alle Bereiche genug Mitarbeiter, endlich ist es soweit. Um Gemeindetätigkeiten aufrechtzuerhalten, kann das passieren oder kann das sein, mag das gelingen, aber die Frage ist, sind wir dann wirklich an dieser großen Ernte beteiligt, unterwegs? Oder geben wir uns letztlich zufrieden, dass unser Gemeindeleben vielleicht und das Drumherum gut gelingt? Das ist ja auch eine Menge ist. Aber Jesus will eigentlich mehr. Er sagt, die Ernte ist so groß, das ist immer eine Mangelsituation. Aber da brauche ich Arbeiter. Und das ist so ein Stück so, dass wir da manchmal auch unseren Blickwinkel ändern müssen. Ja, wir haben manchmal so einen Blickwinkel nur nach innen, unsere Probleme, unsere Situation, unser Innenleben, wie auch immer. Manchmal müssen wir unseren Blickwinkel weiten. Jesus sagt ja nicht umsonst, schaut auf die Ernte, die ist ja schon weiß. Die ist ja schon da, ihr müsst loslegen. Und ich kenne einen Bekannten oder einen Freund von mir, der macht das ganz gerne, wenn er sich mit Leitern oder mit Mitarbeitern trifft, in irgendeiner Stadt meinetwegen, dann geht er, weiß nicht, auf den Fernsehturm oder auf den Berg und dann gucken die erstmal drüber auf die Stadt und schauen die sich an mit diesem großen Blick, weil er ihnen vermitteln will, schaut euch eure Stadt, schaut euch eure Region an, auch jetzt mal ganz praktisch, visuell, wie könnt ihr diese Stadt erreichen, dass sie nicht nur in ihrer Gemeindesituation, in ihren Problematiken vielleicht hängen bleiben, sondern diesen Blick haben, den Jesus eben auch hatte, den Blick nach draußen, den Blick auf die Menschen. Jesus hatte ihn auch, als er die Volksmengen sah, in Matthäus 9, 36, war er innerlich bewegt und er kommt dann eben zu dieser gleichen Aussage in Vers 37, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Das ist die geistliche Realität, in der wir leben. Und da möchte ich auch diesen Zahn vielleicht uns allen und mir auch ziehen. Wenn wir auf den Tag warten, hier so lange wie auf der Erde leben, wo wir alles haben, wo alles genug ist, wo wir uns einfach hinsetzen können und sagen, es ist alles erledigt, dann haben wir, glaube ich, nicht, haben wir ein Stück, glaube ich, den Blick für diese Ernte verloren. Das sollte uns immer zur Vorsicht mahnen. Der biblische Normalzustand an der Stelle scheint eher Mangel, Spannung auch, Diskrepanz zwischen dem, was wir haben und zwischen dem, was wir eigentlich bräuchten, was eigentlich getan werden müsste, zu sein. Aber andererseits ist auch das, was Glauben ausmacht. Wenn wir alles haben, dann brauchen wir eigentlich auch nicht viel Glauben. Ja, ein Satz, der, glaube ich, kann man auf alles beziehen, den finde ich aber nach wie vor bedeutsam. Wir geben nicht, weil wir haben. Das ist einfach, das macht jeder, das kann auch ein Fußballverein alle. Sondern wir haben, weil wir geben. Das ist ein geistliches Grundprinzip, das ist an allen Stellen so. Wir haben nicht genug Zeit und deshalb können wir jetzt endlich was machen, sondern wir setzen die Zeit für Gott ein und dann merken wir auf einmal, aha, sie wird uns an mancher Stelle auf einmal wieder geschenkt. Oder wir geben Geld vielleicht auch mal über das hinaus, was wir uns vorgenommen haben oder wo wir denken, ja, das passt. Oder wenn wir alles ausgegeben, alles gemacht haben, dann bleibt noch was über, sondern wir geben auch im Glauben. Das ist so ein geistliches Grundprinzip. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zuteil. Wir hätten es natürlich lieber genau andersrum. Alles wird uns zuteil. Wir haben alles, Geld und Kleidung und von vielen Dingen, die da berichtet sind. Und dann haben wir natürlich Zeit und Möglichkeiten und Ruhe und Muße und können das sozusagen aus dem geschillten Modus heraus für das Reich Gottes auch etwas investieren. Aber Jesus sagt andersrum, das ist Kleinglaube. Erst geben, erst einsetzen, erst nach dem Reich Gottes trachten und dann tut Gott dazu. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wir sollen also ein Stück gegenteilig leben, wie wir es von unserem natürlichen Instinkt her tun würden. Reich Gottes als wichtigste Priorität darauf setzen. Aber was ist nun mit diesem Mangel, mit dieser Spannung? Und ja, sollen wir die jetzt ausgleichen? Sollen wir uns erst recht anstrengen? Natürlich unseren Beitrag dazu tun, aber Jesus zeigt erstmal eine Aufgabe, die als allererstes steht. Und das ist Gebet. Das ist die Priorität, das ist der Beginn. Und das bedeutet erstmal, bittet den Herrn der Ernte. Das sagt er als allererstes. Das ist das, was wir tun sollen. Also Jesus zeigt hier Gebet ganz entscheidend. 4 Stichworte dazu. Gebet schafft Veränderung. Davon geht hier Jesus aus. Es macht den klaren Unterschied. Wenn es ums Reich Gottes, wenn es um Ernte geht, macht Gebet einen Unterschied. Das ist nicht einfach so, dass sich da nichts ändern würde oder dass Gott sowieso das tut, was er tun will, sondern scheinbar nimmt er da unser Gebet ernst. Und das macht scheinbar vom biblischen Befund her einen Unterschied, ob wir beten, ob wir den Vater bitten, um Erntearbeiter insbesondere. Und das ändert substanziell die Situation. Gebet hat also vom biblischen Denken her eine echte, eine reale Macht und Kraft. Gebet bedeutet andererseits aber auch Entspannung, Klarstellung der letzten Verantwortung. Denn die haben wir nicht wir, könnten wir auch gar nicht tragen, sondern wir wenden uns an Gott, den Vater, den Herrn der Ernte. Das heißt, Gebet hat also einen klaren Adressaten. Wir wenden uns an Gott mit seinen Reichtümern und Möglichkeiten. Und die sind unbegrenzt, auch wenn wir es nicht sehen. Aber das ist wieder eine Sache des Vertrauens und des Glaubens. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. 3. Gebet ist konkret. Wir bitten um eine ganz konkrete Sache, dass Gott Arbeiter aussendet. Darum geht's. Hier wird nicht allgemein formuliert, ja, wie wir es auch manchmal gerne machen, ja, Segen irgendwie und allgemein. Man kann es auch nicht konkret festmachen, nicht nachvollziehbar machen, nicht messbar machen, sondern hier wird eine ganz konkrete Bitte geäußert. Erntearbeiter sollen gesandt werden und am besten mehr und weitere berufen werden. Aber damit erfolgt auch eine Festlegung, denn wir teilen dieses Anliegen Gottes und erwarten, dass er auch so handelt. Also Gebet ist auch konkret, ist nicht nur allgemein und so, dass man gar nicht nachvollziehen kann oder wenn Gott will, sondern hier wissen wir, das will Gott, definiert und klar, und wir dürfen ihn darum bitten, sollen ihn darum bitten. Und das bedeutet viertens eben auch oft echtes Gebet, dass potenziell natürlich die Möglichkeit besteht, dass ich, dass du, dass wir selber zur Erhörung werden. Also wir bitten Gott um Erntearbeiter und auf einmal heißt es, ja, du bist dran, kann ja sein. Gebet hat also auch etwas damit zu tun, dass ich mich selbst reinnehme in das Anliegen. Und dann wird es auch sowohl konkret und persönlich und praktisch und für mich äußerst relevant, aber es wird auch eben erhörbar, dass Gott sagt, ja, du betest das Richtige und darauf kann ich gut eingehen. Aber ich denke, wir werden alle mit hineingenommen, dort, wo wir anfangen zu beten, vielleicht nicht, indem du faktisch gehst, was manchmal gar nicht so einfach möglich ist, aber du kannst in Aufgaben hineingenommen werden, um dieses zu unterstützen. Das kann dein Geld sein, das kann andere unterstützende Tätigkeiten sein, einfach deine Begabung, deine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor ein paar Tagen oder vor wenigen Wochen ist George Fervor verstorben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Leiter oder Begründer von OM, Operation Mobilization. Mich hat das so, als ich zum Glauben gekommen bin, in Mitte der 80er, schon sehr geprägt, weil er hat so Bücher über Jüngerschaft, über Mission und so weiter geschrieben. Und ich glaube, er hat da enorm viele Menschen auch mit erreicht und stimuliert. Er ist zum Glauben gekommen, ja, irgendwann in den 50ern, 1955, glaube ich, bei einer Billy Graham-Evangelisation. War ganz interessant, eine ältere Frau hat, ich glaube, 10, 20 Jahre für eine Schule gebetet, dass dort Menschen zum Glauben kommen. Und das aus dieser Schule, es war gar keine christliche Schule, glaube ich, dass dort Menschen zum Glauben kommen, die einen Effekt auf die Weltmission haben. Und irgendwann hat sich dieser George Fervor aus dieser Schule, in dieser Schule bekehrt, die war scheinbar ihr gegenüber. Und er hat sich für Jesus entschieden. Und er war so begeistert von Jesus, dass er gleich, dass sich im ersten Jahr 200 aus dieser Schule auch bekehrt haben. Und er ist dann, hat dann sein Geld weggegeben und ist mit einigen Mitschülern 1957 nach Mexiko gegangen und hat dort Zehntausende Traktate und Evangelien verteilt und dann zur Bibelschule gegangen. Und dann hat er irgendwann OM gegründet. Er hatte wohl irgendwie so einen Tag des Gebets sich genommen in Österreich und hat dann irgendwie junge Menschen gesehen, die in den Bus eingestiegen sind. Und dann ist er irgendwie auf Operation Mobilization gekommen. Busladungen von jungen Menschen, die er für die Weltmission mobilisieren wollte. Und OM ist eins der größten Werke, Missionswerke geworden. Aber nicht nur das, sondern ich glaube, es ist auch ein Missionswerk gewesen, was sehr stark inspirierend auf andere gewirkt hat und was auch Neues umgesetzt hat. Also die Kurzzeiteinsätze waren stark mit OM, mit Operation Mobilization verbunden. Und das haben dann viele auch aufgenommen. Ich glaube, aus OM sind insgesamt etwa 100 Missionswerke dann wieder entstanden, haben viele Mitarbeiter, haben Missionsschiffe gekauft und die haben eben auch viele besucht und so weiter. Ich möchte nur ganz kurz lesen, was IDEA schreibt, so als letzten kurzen Absatz. Anfang 2023 bekam George Fervor eine Krebsdiagnose. Er bat darum, nicht für Heilung zu beten, weil er sich wirklich auf den Himmel freue. Ist jetzt über 80 gewesen. In dieser Zeit hatte er ein prägendes Erlebnis mit Gott, bei dem alle Lasten für den Dienst und das Ringen mit dem weltweiten Leib aufgehoben wurden. Gott versicherte mir, dass ich meinen Teil getan habe und den Rest anderen und Jesus überlassen muss. Toll, wenn man das am Ende seines Lebens mit über 80 sagen kann, vielleicht noch dieses besondere Erlebnis gehabt hat. Und George Fervor hat das mit Sicherheit gelebt und geprägt. Das war seine Mission, seine Leidenschaft. Er hat sich für die Ernte eingesetzt. Viele andere auch. Oswald Smith vielleicht, kennt ihr den, Glühende Retter, liebe, auch so ein Buch. Also wie gesagt, bin ich ein bisschen anachronistisch. Als ich in den 80ern zum Glauben kam, war das ein Bestseller. Jetzt, glaube ich, wieder neu aufgelegt. Also zumindest sieht das so aus. Könnt ihr gerne haben. Ich werde nicht heute, sondern irgendwie in den nächsten Tagen mal ein paar da hinten auslegen. Also wer das mitnehmen will, nehmt es dann mit. Oder kauft es euch selber, wie auch immer. Aber ein paar lege ich aus. Weil das kann enorm inspirieren. Auch ein Mann, der für die Weltmission geworben hat. Und der in einer Gemeinde in Kanada Hunderte von Missionaren ausgesandt hat, weil er sagte, wir geben wesentlich mehr Geld unseres Budgets für Missionen aus, als für unsere eigenen Belange. Und das hat er umgesetzt. Viele andere Dinge auch, könnt ihr auch mitbeten. Heute Nachmittag bin ich bei der Schriftenmission. Dort wird der Alexander Mertin verabschiedet. Der neue Helmut Geller wird eingesetzt. Auch das ist so eine kleine Möglichkeit, natürlich das Evangelium weiterzugeben. Aber es heißt immer wieder, geht hin. Wir leben also in einer Gehstruktur, wir sollen hinausgehen, hingehen. Und Jesus selbst war da das beste Vorbild. Er schien ja immer irgendwie, wenn ihr das mal durchliest, so in den Evangelien, immer unterwegs zu den Menschen zu sein. Immer war irgendwie mit Menschen zugange, auch wenn die ihn unterbrochen haben. Er ist auf sie eingegangen, er traf sie ständig, die bedürftig waren. Er wollte ihnen weiterhelfen. Und werden wir letztlich auch zu einer Gemeinde, die sich aufmacht. Was werden da die nächsten Jahre bringen? Werden wir hingehen zu den Nachbarn, in die Fußgängerzone, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitskollegen? Haben wir auch einen Blick, der weitergeht? Deutschland alleine bietet ja schon viele Aufgaben. Ruhrgebiet, andere große Städte, aber Detmold alleine natürlich auch schon. Viele Menschen, die dort an vielen Punkten auch in Deutschland leben, wo sich Probleme auch ballen in den größeren Städten. Ostdeutschland, wo wir nach wie vor eine starke atheistische Prägung haben. Auch kleine Orte, Dörfer, ländliche Regionen, wo es wenige Christengemeinden gibt. Wittmund, ihr habt das letztens noch von Kleins gehört, dass dort auf einmal was aufbricht in Ostfriesland. Hat mich enorm gefreut. Könnt ihr gerne mitbeten. Nächstes Wochenende werden Adams und wir dort sein, uns unterhalten, ein bisschen unterstützen, schauen, wie es weitergehen könnte. Einfach so ein bisschen da sein. Also könnt ihr gerne mitbeten. Eine Region, wo auf einmal Gemeinde entsteht, Dinge wachsen. Wenn der Blick weitergeht, allein schon unsere Nachbarländer, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, überall gibt es eigentlich ganz wenig Menschen, die an Jesus glauben. Manchmal gibt es starke kirchliche Bindungen, aber wenig lebendigen Glauben. Wenig Menschen, die ganz zu Jesus gehören. Und eben diese vielen Regionen der Welt, wo sich das Evangelium, wie wir es da auch sehen, langsam ausbreitet oder kaum eine Chance hat, ganze Völker noch unerreicht sind. Und deshalb eben auch Jesus dieses geht hin, macht das zu eurem Anliegen, unterstützt dieses Anliegen. 5 kurze Statements, also ihr seht schon, ich will den Text gar nicht bis ins Letzte auslegen, aber 5 kurze Statements. Erstens, es ist eine Gemeinschaftsarbeit, das hatten wir schon teilweise gehört, aber es ist entscheidend. Jesus sendet seine Jünger zu zweit. Jeder kann etwas beitragen, sodass es zum guten Gelingen kommt. Der eine lädt ein, der andere stellt seine Wohnung vielleicht zur Verfügung, der Nächste entwickelt eine attraktive Webseite, der Nächste, sodass Menschen eben niedrigschwellig Angebote finden, der Nächste kocht Kaffee und backt Kuchen, damit es eine schöne Atmosphäre ist und so weiter. Also man kann sich 1000 Dinge vorstellen, wie man eben einen Beitrag leisten kann. Und das sieht man auch an den Missionen insgesamt, wenn ihr euch das mal anschaut. Gerade bei Ethnos kann man das, oder da ist es mir deutlich geworden, ein Missionar, der ausgesandt wird, was das für eine Logistik drumherum ist, wie viele Leute da beteiligt sind, damit das gelingen kann. Verwaltung und so weiter. Zweitens, es kostet einiges oder sogar eine ganze Menge und da lässt uns Jesus nicht im Unklaren. Damals die Jünger nicht, uns auch nicht. Und er benutzt da eigentlich ein sehr krasses Bild, Schafe oder sogar Lämmer. Also kleine Schafe, junge Schafe, mitten unter Wölfen. Also da, wo sie eigentlich keine Chance haben. Wir hören ja ein bisschen diese Diskussion, es gibt wieder Wölfe in Deutschland und so weiter. Tiere sind schon gerissen worden. Und Jesus sagt, genau so kann es euch gehen, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euch dafür einsetzt. Ihr lebt, als wärt ihr Schafe oder Lämmer unter Wölfen. Also es kann Enttäuschung geben, es kann wirklich anstrengend sein. Es kann Schwierigkeiten geben, Hindernisse, Abwehr, Verfolgung haben wir auch in vielen Ländern. Also viele dieser Länder, die da rot dargestellt waren, das sind ja letztlich auch Länder, wo es Verfolgung sogar gibt. Aber auch ganz praktisch in Deutschland. Ich denke, hier gibt es auch Stadtviertel, Straßenzüge, da kann es auch mal schnell Ärger geben. Rein praktisch auch. Aber es ist auch ein geistlicher Kampf. Der Teufel hat einfach was dagegen, wenn wir uns aufmachen und Jesus verkündigen. Das will er nicht. Da merken wir auch schnell Widerstände, Probleme, die auf einmal auftauchen, an die man gar nicht gedacht hat. Und letztlich will Jesus deutlich machen, das geht nur, das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir uns ganz eng an ihn halten. Wenn wir bei ihm sind, wenn wir unsere Sicherheit in ihm finden. Aber Jesus macht uns da nichts vor. Das ist kein chilliger Spaziergang. Drittens. Wir sollen uns nicht ablenken lassen. Für Jesus ist es äußerst dringlich, dass diese Ernte jetzt eingefahren wird, dass diese 70 jetzt auch losgehen, dass sie nicht verloren geht. Also sie sollen sich darauf konzentrieren, darauf ausrichten, darauf fokussieren. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen. Sicherlich auch hier eine konkrete Situation. Wir wissen von Petrus und so weiter, dass er auch Sandalen getragen hat in dieser Situation. Aber diese Jünger sollten eben keine tragen. Sicherlich auch deutlich machen, wir kommen jetzt nicht mit materiellem Reichtum, den wir weitergeben. Das war im Prinzip auch deutlich, wir wollen euch wirklich dienen, aber es geht nicht um Geld in erster Linie. Aber auch kein unnötiger Ballast, nichts, was beschwert, nichts, was man doppelt und dreifach tragen muss. Und grüßt niemand auf dem Weg. Ein Beispiel und Vorbild finden wir in 2. Könige 4,29. Gehasi bzw. Elisa beeilen sich, um einen toten Jungen aufzuerwecken, was dann auch gelingt. Aber sie sollen sich eben auch nicht aufhalten lassen, dürfen sich nicht ablenken lassen. Und wir haben auch die Aufgabe, geistlich Tote aufzuwecken. Aber ist damit jetzt unfreundlich genannt? Ja, Unfreundlichkeit gemeint, kein Grüßen. Ich denke hier eher so an den, oder das meint sicherlich Jesus, den Hintergrund vom alten Orient herkommt. Also nicht wie bei uns. Ja, man geht so über die Straße. Hallo, wie geht's? Alles gut, weiter. Oder früher kannte ich das noch, wenn ich in der Fußgängerzone, die älteren Leute, also die damals so alt waren wie ich oder noch ein bisschen älter, wie ich heute bin. Hallo, wie geht's? Muss. Ja, das war dann die Begrüßung. Weiter ging's. Muss. Was das auch immer heißen mag. Heute natürlich, hi Digger, was geht ab oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch schon modernere Sachen. Aber das ist so ein Gruß, weiter geht's. Das, glaube ich, meint Jesus jetzt hier nicht. Ja. Sondern damals war es im Orient eine lange Begrüßung. Eigentlich wurde man nach Hause eingeladen, essen, trinken und so weiter. Das heißt, die wären überhaupt nicht losgekommen, wenn die jetzt sich darauf eingelassen hätten. Das heißt, sie sollten klar machen, wir haben einen klaren Auftrag, wir müssen weiter. Wir können uns nicht von allem Möglichen, von allen möglichen, auch dringlichen oder wichtig erscheinenden Dingen ablenken lassen. Das ist heute letztlich auch für uns ein Bild. Wir lassen uns jetzt vielleicht nicht von diesen Begrüßungen ablenken, aber der Alltag, der Beruf, ganz viele Herausforderungen sind da. Und da will Jesus, dass wir diesen eigentlichen Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Und ich sage es auch mal ganz platt oder ehrlich, auch Gemeindeaktivitäten, zumindest als ketzerische Frage auch formuliert, auch Gemeindeaktivitäten, habe ich den Eindruck, können uns von der eigentlichen Aufgabe abhalten. Du kannst in der Gemeinde derart involviert sein und eingebunden und machen und tun, aber zur eigentlichen Aufgabe hast du gar keine Zeit. Es gibt auch Gemeinden, die sagen, wir reduzieren unser Programm, aber einen Abend solltest du in der Woche frei haben, da sollst du dich mit Freunden, Bekannten treffen, die Jesus nicht kennen, als Beispiel. Und ich habe das selber, bei mir kenne ich das auch, da ist man in so vielen Gemeindedingen involviert, dass man sich manchmal fragt, ja, was ist das wirklich die eigentliche Aufgabe? Und vieles ist ja auch das Allermeiste wahrscheinlich auch wirklich gut und richtig und vorbereitend. Aber die Frage muss immer wieder auch als ketzerische Frage vielleicht erlaubt sein. Kann es nicht auch sein, dass manchmal sogar gut gemeinte Gemeindeaktivitäten der Erntearbeit im Wege stehen? Und da müssen wir uns, glaube ich, immer wieder konzentrieren, fokussieren, beten und Gott bitten, dass er Erntearbeiter sendet. Viertens, wir halten Ausschau nach offenen, nach suchenden Menschen, die bereit sind, sich weiter mit dem Glauben zu beschäftigen. Das steht ja auch nicht auf deren Stirn geschrieben, sondern letztlich müssen wir uns mit den Menschen beschäftigen, um uns herauszufinden. Und so sagt Jesus hier auch. Also klappert die Häuser ab. Er sagt nicht, da steht oben am Haus dran, der ist offen, der ist interessiert oder ihr kriegt eine besondere Eingebung. Das kann auch mal passieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir suchen müssen. Herausfinden, wer ist offen, wer ist interessiert. Und das kann man nicht von außen sehen. Das habe ich oft erlebt, dass ich dachte bei irgendwelchen Leuten, ja, der wird wohl kein Interesse am Glauben haben. Auf einmal war er höchst interessiert. Und andere, wo ich dachte, auch das könnte passen, da war gar kein Interesse da. Gibt sicherlich viele Gruppen, die besonders offen sind. Das können Kinder sein, Menschen in Not, die auch heutzutage oder gerade jetzt, wo wir so viele Situationen haben, dass Menschen einfach in Not sind, auch aufgrund der allgemeinen Not, die wir erleben, von Krieg und Corona, was ja jetzt eigentlich weitgehend vorbei ist, sein sollte und so weiter. Aber viele Menschen hat das schon irritiert, verunsichert. Ich habe jetzt noch einen Mann getroffen, der hat gesagt, ich habe mir jetzt erst eine Bibel gekauft, obwohl ich eigentlich schon als Kind davon eigentlich wusste, aber jetzt beschäftige ich damit. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt wichtig, weil so viele Probleme da sind. Irgendwo brauche ich einen Orientierungspunkt. Oder denken wir an die Ukraine, ist ja schwer, da konkrete Zahlen zu haben. Mir hat jetzt jemand gesagt, etwa 14 bis 16 Millionen Einwohner nutzen im Augenblick dort Schlaftabletten. Das ist zumindest eine Zahl, die man mal hat. Natürlich, weil der Krieg sie so belastet, dass 14 bis 16 Millionen Menschen dort aktuell Schlaftabletten nutzen, um überhaupt schlafen zu können. Also eine riesige Anzahl. Auf der anderen Seite natürlich auch dort sehr viel Offenheit. Migranten und so weiter. Also ganz viele Menschen, wo wir denken können, da ist auch eine Gruppe, die besonders offen ist. Menschen sind oft am besten in ihrem vertrauten Umfeld zu erreichen. Dort fühlen sie sich wohl und sicher. Deshalb gilt eben auch, geht hin, sucht sie auf. Es reicht nicht, sie nur einzuladen. Fünftens, wir kommen mit der besten Botschaft der Welt. Wir verkünden, wir bieten an den Frieden, den Shalom Gottes. Aus dem Alten Testament eine umfassende Beziehung zu Gott, die alle Lebensbereiche betrifft. Das Reich Gottes ist nah. Gott lädt jeden ein, zu seinem Herrschaftsbereich, zu ihm zu kommen. Vergebung der Sünden, Wiederherstellung, Lebensveränderung, neue Perspektiven, Zukunftshoffnung. Gott mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten wirkt dann verändert in dieses Leben hinein. Jesus ist realistisch, nicht alle nehmen es an, nicht alle werden glauben, nicht alle interessieren sich dafür. Aber das soll uns nicht frustrieren und lähmen, sondern wir sollen weiter nach den Menschen suchen, die sich auf das Evangelium einlassen. Der Vers, den wir heute drüber stehen hatten, 1. Korinther 15, 58, passt da rein. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen. Ich will es gar nicht komplett lesen. Aufgrund der Zeit auch, Lukas 10, 17, 24, da kommen ja die Jünger zurück. Und was mir aufgefallen ist, Riesenfreude ist da. Die haben richtig was mit Jesus erlebt. Die kommen erst ganz begeistert und sagen, sogar Dämonen waren uns untertan. Jesus muss dann ein bisschen sagen, es gibt noch Wichtigeres. Aber sie haben Erfahrung mit Jesus gemacht. Sie kommen mit Freuden zurück. Er sagt ihnen, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben stehen. Ihr habt vielleicht Leid und Mühe hier auf der Erde, aber eure Namen stehen im Himmel. Ihr werdet das erleben, was wir heute Morgen in Offenbarung 22 gelesen haben. Jesus selbst jubelte. Das einzige Mal meines Wissens, dass wir es finden, dass Jesus jubelt. Solch eine Freude hat es ihm gemacht, dass jetzt die Jünger zurückkamen, von ihren Erlebnissen berichteten. Das hat Jesus gefreut, sodass er jubelt und in Lobpreis ausbricht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels. Also wir sehen, was für eine Freude ist auf einmal da, dort, wo wir uns in die Ernte hineinbegeben, bei allen Schwierigkeiten und Problemen. Und Jesus eben auch, der sich unheimlich darüber freut, dass es jetzt vorwärts geht, dass jetzt Menschen erreicht werden. Und er kann zum Ende sagen, glückselig eure Augen, die sehen, was ihr seht. Damit meint er in erster Linie die geistlichen Augen, dass sie mit teilhaben dürfen an diesem Heilsplan Gottes. Stellt euch vor, wir würden vielleicht in einigen Jahren zurückblicken können, vielleicht wieder ein Jubiläum haben, was auch immer. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, hier bei uns, aber auch dort, wo wir an anderen Stellen unterstützen. Wir konnten einen Beitrag für das Reich Gottes leisten. Was für eine Freude wäre das bei uns im Himmel, weil Menschen Buße getan haben und sie sich dann auch weiterentwickelt haben zu Jüngern. Der Missionsbefehl bedeutet ja nicht nur, Menschen kommen zum Glauben, es geht auch weiter. Was wäre das für ein gutes Nutzen unserer Zeit? Wie viel Erfahrung mit Jesus hätten wir gemacht? Die Ernte ist groß, die Möglichkeiten gerade auch heutzutage sind riesig, aber der Arbeiter sind wenige, zu wenige. Was wäre, wenn wir, wenn ich, du, wir als Gemeinde da wirklich ernst mitmachen? Jesus hat uns berufen, er will uns ausrüsten, nah bei sich haben, senden. Werden wir letztlich diesem Ruf folgen oder uns mit vielen anderen Dingen beschäftigen, die auch wichtig sein mögen, aber nicht diesem Auftrag nachkommen? Meine Bitte ist eigentlich, mein Wunsch, möge der Herr schenken, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, auch in den nächsten Jahren. Und dass Gott, wie bei George Furver, dann am Ende zu uns sagen kann, ihr habt euren Teil getan. Ihr habt euren Teil getan, ihr habt das getan, eingesetzt, was ihr konntet und das war gut, das war sehr gut. Amen. Ja, ich möchte zum Schluss noch beten. Wer kann, den würde ich bitten, aufzustehen. Ja, Jesus, wir sind dir dankbar für das, was du getan hast. Wir sind dir dankbar für 30 Jahre Gemeinde Detmold Nord. Wir sind dir dankbar, dass wir das letztes Wochenende auch so feiern durften. Und man kann meinen, vielleicht ist damit erstmal alles gesagt, getan, geschehen. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du willst es eigentlich als Startrampe auch nehmen, damit wir in den nächsten Jahren einfach uns um deine Ernte kümmern, Herr Jesus. Das ist dein großes Anliegen. Das wäre deine große Freude, wenn sie eingefahren wird, wenn wir uns darum kümmern, uns darum mühen, uns dafür einsetzen, Herr Jesus. Und wir beten, dass wir als Gemeinde uns an der Stelle aufmachen, immer wieder neu aufmachen, fokussieren, ausrichten, Klarheit darüber bekommen, auch wenn du da ganz ehrlich bist und sagst, das wird kein einfacher Spaziergang. Das wird nicht chillig, sondern das kann mühsam sein, das kann anstrengend sein, das kann problematisch sein und problematisch werden. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass wir eine Gemeinde werden, die in diese Ernte investiert, die deinen Auftrag wahrnimmt, Herr Jesus, und dass dann am Ende auch von uns als Gemeinde, als Einzelne gesagt werden kann, ihr habt euren Teil getan. Das, was ihr umsetzen konntet, das habt ihr bereitgestellt, das habt ihr eingesetzt, das habt ihr investiert. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt, um die Menschen zu dir zu führen, dass du sie erlöst hast, Herr, dass wir durch dich Sündenvergebung haben, dass du der Herr und der Heiland bist und dass du viele Menschen in dein Reich hineinrufen willst, weil du sie liebst, weil du Menschen bei dir haben willst, die letztlich im Himmel mit dir sind, dort mit dir Gemeinschaft haben. Danke, Herr Jesus, für den Gottesdienst, danke für diesen Tag. Amen. Ja, nehmt gerne Platz.